Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Stream hier aus Berlin. Mein Name ist Gabor, wir sind die Generation Deutschland und ich begrüße euch herzlich zu unserer allerersten Folge zu diesem neuen Podcast. Worum geht es hier? Es geht hier einfach hauptsächlich um Spaß, um Informationen, um einfach lustige Themen, manchmal ernste Themen und in dem Fall, was wir heute vorhaben, es geht um Fußballthemen. Ich begrüße heute Elias neben mir. Er kommt aus Berlin und ja, hallo Elias.
Hi, Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du hier bist, weil wir unterhalten uns heute wirklich um unser Lieblingsthema Fußball.
Absolut, ja.
Was bedeutet Fußball für dich?
Fußball ist Leben, oder? Also seitdem man klein war, immer Fußball gespielt, Fußball geguckt. Seitdem man das erste Mal ins Stadion mitgenommen wurde als kleiner Bursche, irgendwie nicht mehr aufgehört, Fußball zu leben. Wie ist es bei dir?
Fußball ist für mich Leben und frei sein einfach. Vor allem im Spielerischen. Du gehst auf den Sportplatz, hast deinen Ball, kickst, bumm, hast Freunde gefunden, hast mit Freunden gespielt, hast neue Leute kennengelernt und hast einfach mehr Spaß. Oder du gehst ins Stadion, wo du sozusagen einfach dich ausleben kannst, deinen Lieblingsverein supportest. Welcher ist dein Lieblingsverein?
Hertha BSC, ganz klar.
Sehr gute Entscheidung. Und international?
Oh, international ist schwieriger. Also ich glaube, ich bin da eher so Richtung Real Madrid,
Mhm.
aber auch nur so, ja, ich verfolge die so ein bisschen, aber Hertha für mich eigentlich ganz klar die Eins. Dann kommt lange Zeit wirklich gar nichts mehr.
Okay. Und was ist so für dich der Hauptmerkmal, Hertha-Fan zu sein?
Hertha-Fan, boah, Hertha-Fans leiden, würde ich sagen, in den letzten Jahren wieder. Und irgendwie ist es einfach eine Familie,
Ja.
egal, ob man mal Europa League spielt 2017 oder ob man jetzt absteigt in die zweite Liga und auch da hinter den Erwartungen spielt. Trotzdem, man kommt jede Woche ins Stadion, man fährt ab und zu mal auswärts und steht trotzdem immer hinter dem Verein, hinter der Kurve.
Definitiv. Und was ist so dein geilstes Spiel gewesen, was du je gesehen hast, live im Stadion?
Also ich glaube, das war das Pokalspiel Hertha gegen den HSV, müsste vor 2 Jahren gewesen sein. DFB-Pokal Achtelfinale, wo
Hm.
Fabian Reese uns irgendwie in der 90. Minute zum 2-2 und dann in der 120. zum 3-3 gerettet hat und noch
Hm.
den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Da ist die Kurve wirklich gekocht, da stand ich damals in der Ostkurve im Unterring. Das war ein sehr, sehr verrücktes Spiel.
Das glaube ich dir. Vor allem die Emotionen, du siehst, dein Team liegt, glaube ich, es war, glaube ich, 1-0 hinten. War das nicht so, dass Hertha irgendwie 1-0 hinten lag?
Ja, irgendwie so. Oder irgendwie
Genau.
1-0 Führung und dann 2-1 hinten oder sowas.
Genau,
Also,
genau.
ja.
Dann Reza einfach sich ein Herz nimmt und dann diese Emotion, die du kriegst.
Ja.
Du merkst, wir sind noch da.
Ja.
Dann natürlich wieder leider ein Rückstand in der Verlängerung. 3
Ja.
zu 2. Und dann durch eine von Jindawi auf Reze, Reze in die Mitte auf
Genau,
Kenny.
ja.
Ekstase pur, dieses Stadion stand wahrscheinlich einfach auf dem Kopf. Was sind da bei dir so in diesem Augenblick genau für Emotionen rausgekommen?
Also ich habe damals ein Video machen können, Gott sei Dank, beim entscheidenden Elfmeter und einfach nur pure Freude.
Hm?
Einfach nur rumgeschrien, es war egal was, man lag sich in den Armen. Einfach wirklich pure alles auf einmal, Glückshormone. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Auch wahrscheinlich, oder?
Bei mir war es pure Freude. Was für ein Ge Es war wirklich das geilste Spiel ever in
Ja.
diesem P Wettbewerb, in dieser Saison.
Absolut,
Aber
ja.
was Rese an diesem Tag gemacht hat, es hätte mich nicht gewundert, wenn zu dem Zeitpunkt gesagt wäre, Fabian, du bist für die Nationalmannschaft qualifiziert.
Ja, absolut. Ab dem Zeitpunkt war Rese so Hertha als Inbegriff. Hertha steht für Rese bis heute noch und ich würde sagen, ab da hat es eigentlich angefangen. So diese Liebe zu Rese und einfach, er ist Berlin, er ist Hertha.
Richtig, und das hat er auch mit seiner Vertragsverlängerung letzte Saison, als er diese gegen Hannover verkündet hat, bewiesen. Er steht zu dem
Absolut.
Verein, er liebt diesen Verein, er hat sich bis 2029 sozusagen gebunden, Herthaner zu bleiben, mit voller Liebe, mit vollem Risiko. Aber was krass ist, er kriegt Angebote aus Deutschland, aus der Türkei, von Beşiktaş, glaube ich, war das, aber trotzdem bleibt er in Berlin.
Ja, natürlich dann auch mit dem Monstervertrag irgendwie so ein bisschen die Zuneigung gekriegt, auch vom Sportdirektor Benny
Ja.
Weber. Und das ist das, was es brauchte, der Berliner Weg. Ein Fabian Rehse, der sich identifiziert als Berliner, obwohl er nicht in Berlin geboren ist. Und dazu eine Sportführung, die komplett dahinter steht.
Genau. Nee, wie gesagt, ich finde, damit hat Hertha auf jeden Fall Rufezeichen sich gesetzt und mit dieser Verpflichtung von Fabi Rehse wirklich Akzente gesetzt, die kein anderer Bundesligist, kein anderer Zweitligist und auch kein anderer Drittligist
Ja,
hat.
wobei man sagen muss, Rehse war ja damals sogar noch ein Transfer von Bobic, einer der letzten.
Richtig,
Kam ja
richtig.
per Vorvertrag dann nach Berlin, war vielleicht der beste Transfer von Bobic jemals, vielleicht auch der einzig gute. Aber das ist ja eigentlich kein Erbe des Berliner Wegs gewesen, sondern noch so ein Bobic, verbliebener Transfer gewesen. Das finde ich echt überraschend.
Ja. Rehse, das Augenmerkmal von Berlin. Also, ich weiß nicht, ich glaube auch Gedanken zu haben, dass Union auch an der Rehse dran war. Weil ein Megatalent, was haben Sie nicht für Megatalente geholt?
Ja, vorstellbar. Union ist ja gerade immer so unterwegs gewesen, gerade mit dem Aufstieg und die Saison danach, dass sie irgendwelche Talente aus der zweiten Liga verpflichten, und die dann irgendwie auf einmal aufbauen. Also, da gibt es ja einige Beispiele. Hier so ein Hollerbach zum Beispiel haben sie geholt aus Wiesbaden, der ist mit Wiesbaden abgestiegen. Auf einmal performt der dann da.
Ja, absolut. Und wenn ich mir überlege, diese Transfers gegenüber Hertha zu Union, Genki Haraguchi von Hertha
Ja.
zu Union, Luka Tussar von Hertha zu Union, dann sieht man auf jeden Fall auch, dieses Interesse besteht. Auch andersherum Toni Leistner von Union zu Hertha.
Genau,
Und wo, da sind wir auch schon beim nächsten unglaublichen Spieler von Hertha, Toni Leistner. Eine Abwehr, ein Virgil van Dijk aus der deutschen Reihe.
ja.
Oder wie siehst du das?
Ein komplettes Mentalitätsmonster. Also nicht der schnellste, natürlich nicht, aber das brauchst du in der zweiten Liga. Jemand, der robust ist, einfach eine Kante hinten, die alles abräumt. Und auch in gewisser Weise natürlich der Leader der Mannschaft so ein bisschen. Natürlich Rehse, Kapitän jetzt seit dieser Saison, nicht mehr Leistner. Trotzdem ist Leistner für mich eigentlich der wahre Kapitän dieser Mannschaft, da er der Anführer ist.
Ja, ich verstehe definitiv, was du meinst. Und ich kann dir nur sagen, dass wir auf jeden Fall die eine richtig gute Elf haben, auch mit Mika Cousins und hinten auch jetzt mit Maurice Grattenbacher. Also, genau, wir haben da wirklich eine unglaubliche Elf mittlerweile. Tchak
Ja.
im Tor. Wir brauchen uns, glaube ich, darüber gar nicht unterhalten, was für eine Qualität er hat im Tor hinten. Und Wahnsinn.
Ja, Tjaak Ernst ist so ein bisschen das, was wir auch brauchten, einen jungen Torwart, den wir aufbauen. Also ich meine, wir hatten vorher jahrelang nur Torhüter, die schon irgendwie ein bisschen über den Zenit waren. Jahrstein war ein super Torwart, aber Jahrstein war dann irgendwann halt auch 35. Thomas Kraft davor vielleicht noch. Und hier sind Oliver Christensen auch Mentalitätsmonster, aber halt keiner für die zweite Liga leider. Weil der wollte dann doch ein bisschen zu viel Gehalt, was man dann auch versteht im Endeffekt. War nicht zu halten. Da musste er auch ganz viel Gewinn machen. Ich meine, man kennt die Zeit unter Windhorst und 777. Man
Ja.
hat viel Verlust gemacht. Vielen Dank an Herrn Bobic und an Herrn Preetz dafür. Also gerade Toussaint 25 Millionen plus Vertrag in Sand gesetzt. Also im Endeffekt wahrscheinlich 40 Millionen. Piontek, Luke Bakio, was da nicht alles in Sand gesetzt wurde.
Ja,
Und
auf jeden
deswegen
Fall.
umso geiler, dass man es jetzt geschafft hat, so eine junge Mannschaft mit diesen vereinzelten Leadern, die sich auch als Herthaner identifizieren, aufzubauen. Und dennoch muss man sagen, es waren die letzten zwei Saisons sehr enttäuschend, aber eigentlich auch Übergangssaisons, oder nicht? Also konnte man wirklich mit dem Aufstieg rechnen letztes Jahr?
Ich sage ganz ehrlich, wir mussten eigentlich daran glauben. Aber leider ist es immer so, dass irgendwas hält uns dabei einfach auf.
Ja, also
Was ist es?
es ist wirklich schwierig. Man hat immer einen guten Kader, auch in der zweiten Liga zusammen, dieses Jahr natürlich auch wieder einen Bombenkader. Aber dann ist irgendwas, was nicht passt, irgendwie so ein einzelnes Puzzlestück. Ich meine, wir hatten auch irgendwie jedes Jahr teilweise zwei, drei Trainer und das System wurde andauernd umgestellt. Auch unter Dardai gab es dann wieder Dreierkette, dann mit Fjell gab es dann wieder diesen offensiven Viererkettenfußball, zwischenzeitlich noch Schwarz, der auch irgendwie für Ballbesitzfußball steht. Und jetzt halt eben seit letzter Saison mit hier, ich habe seinen Namen vergessen, musst du mir kurz helfen.
Schwarz mit
Nee, mit Leite, genau, Leite,
Leite.
der eben auch für einen offensiven Ballbesitzfußball steht und eben auch wieder ein neues System, was letztes Jahr gut funktioniert hat. Und dieses Jahr muss man halt schauen, wie es sich etablieren wird in der Liga und wo man halt dann steht.
Auf jeden Fall. Was ist deine Prognose für diese Saison?
Also ich tue mich da ein bisschen schwierig, weil ich sagen muss, man hat vor der Saison viel gelesen, Hertha wird Meister. Aus allen Ecken, aus allen Löchern kam es, Hertha wird Meister, Hertha hat den stärksten Kader.
Ah.
Aber also ich bin froh, wenn es Richtung 4-5 geht.
Also
Wenn wir
glaubst
aufsteigen, perfekt,
du?
aber
Du rechnest
ich.
mit einem weiteren Jahr zweite Bundesliga.
Ja, wenn nicht sogar noch mehr, aber ich meine,
Dritte Liga.
Gott sei Dank nicht,
Nein.
aber tut uns diese zweite Liga außer finanziell dann auch irgendwie weh? Ich meine, wir haben eine geile zweite Liga dieses Jahr wieder mit unfassbar tollen Traditionsvereinen.
Definitiv. Da sind wir auch tatsächlich bei dem Thema, was wir heute schon anschließen wollen. Wir unterhalten uns einfach mal um ein paar Hochkaräter-Namen, die nicht FC Bayern lauten, weil überall kannst du FC Bayern-Klamotten kaufen, Dortmund-Klamotten.
Ja,
Nein, über die geht's heute
ja.
nicht. Heute geht's um die anderen Vereine, wie zum Beispiel Dynamo Dresden. Was fällt dir dazu sofort ein?
Dynamo Dresden. Dynamo Dresden ist ein Verein, der von den Fans lebt. Also zum Beispiel die Choreo. Ich meine, es war auch so gegen 2019 Elbflorenz, wo das ganze Stadion auf einmal ein Banner hochhebt. Und also für mich die besten Fans Deutschlands. Vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten zu debattieren über andere Vereine, aber Dynamo Dresden steht ganz, ganz weit oben. Ein Verein, der nur übers Kämpferische kommt, angepusht wird von den Fans und da könnten 11 Söldner auf dem Platz stehen. Mit diesen Fans im Rücken würde da trotzdem was gehen.
Wo wir gerade schon bei dem Thema Hertha gerade waren und Dynamo Dresden, wir werden es alle nicht vergessen. Dynamo
Ja.
Flut, die Elbe überschwemmt das Olympiastadion.
Ja.
Das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden hat einfach eine Kapazität von 32.249 Zuschauern, kam aber mit einem unglaublich, also mit deutlich mehr, 35 oder 40.000
Ja,
Fans
ja.
nach Berlin. Warst du vor Ort?
Leider nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Schüler, aber mein Dad war vor Ort und der hat mir das alles erzählt. Ein wirklich sehr, sehr, sehr verrücktes Spiel gewesen. Wahrscheinlich noch verrückter als das Hamburg-Spiel. Da wir auch irgendwie in der 122. Minute durch einen Sahneschuss von John Tuonariga zurückgekommen sind. Und damals noch Patrick Ebert, der irgendwie in der Nachspielzeit, in der Verlängerung uns ein Tor reindrückt.
Richtig, per Elfmeter.
Ja.
Das werden wir auf jeden Fall nicht wie sagt man, nicht vergessen, was
Ja.
das für eine unglaubliche Art war, weil 2045, du siehst einfach alle, dieses ganze Stadion ist einfach ausverkauft, es ist nicht ein Platz frei. Du hast die blau-weiße Ostkurve, du hast diese blau-weißen Fahnen mehr auf einmal ab der Gegentribüne, auf der Hälfte, Höhe der Mittellinie. Hast du auf einmal ja, wie soll ich sagen, dieses gelb-schwarze Fahnenmeer. Und das ist doch der Wahnsinn, das allein einfach im Stadion mitzuerleben.
Komplett. Also mich flashen die Bilder noch heute, obwohl ich nicht da war. Und dazu dann auch noch so ein spannendes Spiel.
Absolut.
Und allgemein auch Dresden damals hatte einen richtig coolen Kader, wie ich meinte, zum Beispiel Patrick Ebert und Trainer Christian Fell damals gewesen, ist dann zu uns, zuerst nach Nürnberg, dann zu uns. Also war schon wirklich ein sehr cooles Spiel gewesen und umso cooler für mich natürlich, dass wir weitergekommen sind.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob wie damals war das das Jahr, wo wir dann gegen Dortmund im Halbfinale ausgeschieden sind.
Das war das Jahr, wo wir tatsächlich. Nee, das war nicht das Jahr. Definitiv nicht. Ich gucke tatsächlich gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Bin der Meinung nämlich, das war 2018 oder so. Dieses unglaubliche Spiel im Olympiastadion, weil das hat wirklich viel getragen. Das war wirklich eine reine Flut. Und ja, ich
Ja,
sehe seh hier
ja.
2019 haben wir 5:4 durch Elfmeterschießen, was auch wirklich der Wahnsinn war. Mehr Nervenkitzel. Und ich weiß auch noch Elas, der
Ja,
tatsächlich den
ja.
letzten Schuss auch verschossen hat. Dem hat also wirklich anschließend dann Marco Grujic, der nur noch in die Kurve zeigt.
Ja, Grujic, ja.
Und boah,
Jetzt,
der
wo ich das
Wahnsinn.
gerade auch sehe, der Kader damals, also man hatte so eine unfassbare Truppe auch zusammen als Herthaner. Also Niklas Stark, Dilrosun, Darida auch so ein
Plattenhardt,
Mentalitätsmonster
Ibisevic,
gewesen.
unser Stürmertrainer heute zu Tage,
Ja,
Schusstrainer.
Matthew Lecky auch, also
Ja, deswegen, das sind schon hohe Namen. Genau, nee, aber wir reden, bleiben mal jetzt beim Thema Dynamo, weil das ist einfach ein unglaubliches Thema. Sie haben eine unglaubliche Fankultur.
Ja.
Wenn ich mir überlege, vor jedem Spiel, dü. Dieses ganze
Ja.
Stadion bebt.
Ja.
Wenn ich das im Fernsehen höre, ich krieg richtig Scheiße in der Hose.
Ja. Also ich freue mich auch schon riesig, wenn wir dann, ich glaube im April, es ist Anfang April, in Dresden sind, um auch mal wirklich diese Atmosphäre in Dresden wahrzunehmen. Ich meine, das Spiel, das Pokalspiel war ja im Olympiastadion.
Richtig.
Und vielleicht zwar das historisch geprägte Stadion, vielleicht sogar weltweit. Ich meine, 1936 für die Olympischen Spiele erbaut. Aber natürlich die Atmosphäre im Olympiastadion ist immer ausbaufähig. Es ist ein riesiges, offenes Stadion. Aber das kam Dresden damals zugute. Ich
Richtig.
meine, ein Stadion, was Hertha ja selber so kaum voll kriegt eigentlich, mit 76.000 Plätzen, wo Dresden halt dann einfach ohne Probleme mit 40.000 Mann anreisen konnte. Und auch das ist ja heutzutage immer noch so. Wenn Dresden auswärts spielt, dann ist nicht nur der Auswärtsblock voll, dann
Richtig.
sind die umliegenden Blöcke auch voll. Und das ist das,
Ja.
was diesen Verein so prägend einfach macht. Und ich finde, dieser Fußball von denen passt auch wirklich perfekt zu deren Fan-Philosophie,
Ja.
weil sie über dieses Kämpferische kommen. Ich meine, du hast Kevin Ehlers zum Beispiel angesprochen. Ich
Ja.
meine, der spielt ja jetzt immer noch da und das ist vor 6 Jahren war
Liebe.
das Spiel.
Ja.
Also Spieler, die da spielen, die sind Dresdner durch und durch. Da spielen nicht mal irgendwelche Söldner, die kommen, ja, ich will Geld, ich habe vorher in Polen in der dritten Liga gespielt, hier sammle ich jetzt mein Geld ein, gehe wieder oder irgendwelche saudi-arabischen Söldner.
Ja.
Sondern das ist Liebe. Liebe zum Fußball, Liebe zur Fankultur.
Ich sage auch ganz ehrlich, ich respektiere jeden. Jeden Einzelnen, der Dresden-Fan ist. Egal ob Ultra, egal ob normaler Fan, egal ob einfach nur ein TV-Fan, Trainerteam, keine Ahnung. Sie sind und haben die geilsten Fans, meiner Meinung nach, im deutschen Fußball.
Absolut, ja, stimme ich dir zu.
Da muss ich auch ganz ehrlich als Herthaner sagen, nicht mal wir haben so tolle Fans. Also so nicht tolle Fans, aber selbst wir haben nicht mal so krasse Fans, die wirklich auch dieses ganze
Ja.
Stadion mit abreißen. Es ist ein Ding, dass dieses Stadion existiert. Es ist ein Ding, dass dieses Stadion nicht schon Feuer entfacht hat.
Komplett, ja. Ich meine, Dresden hat auch ein bisschen weniger so diese Familienatmosphäre und irgendwie die Erfolgsfans, die bei Hertha ja zum Beispiel ganz groß waren zur Europa-League-Zeit. Da kommen einfach alle, egal wo gespielt wird, wann gespielt wird. Es kommen alle 90 Minuten für den Verein. Nicht ein Handy ist zu sehen in der Kurve, in anderen
Richtig.
Blöcken.
Da kommen wir auch schon tatsächlich zum nächsten Thema. Und zwar der K-Block und Stadionthema das Handy-Thema im Stadion. Also, was man hört, der K-Block ist wohl der geilste Block auch. Ich war noch nie da. Ich kann deswegen darüber nicht berichten. Aber was ich sagen kann, wenn du da mit dem Handy im K-Block oder überhaupt irgendwo allgemein im Stadion erwischt wirst, hast du eigentlich nichts in diesem Stadion
Ja,
zu suchen.
völlig zu
Wie
Recht.
siehst du das? Handy und Stadion.
Völlig zu Recht. Also im Stadion, klar, also mach deine Videos und so als Normalo. Aber in der Fankurve hat für mich ein Handy aus seiner Halbzeitpause mal draufzuschauen, was ging jetzt eigentlich ab, wie sind die Statistiken, nichts zu suchen. Weil du gehst nicht hin, um irgendwelche Videos zu machen, die du dann irgendwie als Vlog auf YouTube hochlädst. Du bist da, um 90 Minuten den Fußball zu leben, den Verein zu leben. Und natürlich, ich finde Gewalt nicht gut. Man sollte da nicht mit Gewalt gegen vorgehen. Aber trotzdem haben Handys da nichts verloren.
Ja.
In gar keiner Welt.
Ja, absolut richtig, sehe ich auch so, weil wie gesagt, man kann doch einfach mal dahin gehen. Man hat doch, weißt du, am Wochenende statt zu Hause zu chillen, du kannst doch einfach mal ins Stadion gehen. Du kannst dich auspowern und dann bleibt es doch nichts anderes übrig, einfach mal auch dein Handy auszuschalten.
Ja.
Halbzeitpause kannst du gerne, keine Ahnung, Schnucki und Schnuckine schreiben, sagen, alles gut oder antworten.
Ja.
Nein. 45 Minuten Handyverbot. Und ich bin auch dir ganz ehrlich, das ist Blockregel Nummer 1, glaube ich, auch in den meisten Stadien, bei Sandhausen, Leipzig, überall. Also ich glaube, da kann ich alles aufzählen, weil ein Handy hat in der Tasche zu bleiben, hat nichts für Fußball während des Spiels zu suchen.
Ja.
Und nein. Das hat's nicht nötig.
Ich meine, es ist ja auch nicht so schwierig, mal 90 Minuten sein Handy wegzustecken. Natürlich leben wir in einer Generation, wo jetzt irgendwie immer mehr Jugendliche nachkommen, die ohne Handy gar nicht mehr leben können.
Richtig.
Aber ich finde das traurig. Also 90 Minuten Handy wegpacken, Leute, sollte jetzt nicht so schwierig sein. Was willst du denn machen in diesen 90 Minuten? Willst du in der Kurve stehen und irgendwelche Videospiele spielen oder was? Hier,
Ja, Tetris.
was ist bei der Jugend heutzutage angesagt? Hier so Brawl Stars oder Roblox oder so.
Oder Clash of Clans oder
Ja.
alles sowas. Das ist ja noch alle, weißt du, aber einfach mal einfach Handys ausschalten. Egal, weißt du,
Ja.
lieber seid, guckt ihr ein bisschen Fußball mit euren Liebsten, mit euren Freunden, verbringt da Zeit, anstatt was ihr die ganze Zeit machen könnt. Bahnfahrt, vorm Stadion, währenddessen, also falls man frühzeitig am Stadion ist, könnt ihr auch gerne am Handy sein, das ist auch gar kein Thema. Aber schaltet euer Scheiß-Handy einfach ab Anpfiff, beziehungsweise 5 bis 10 Minuten vorher einfach aus, lautlos,
Genau.
Hosentasche, fertig.
Oder mein Hinweis, geht nicht ins Stadion oder geht in den Familienblock, weil in der Kurve hat sowas nichts zu suchen.
Genau, oder nehmt euch einen Zehner, geht in eine Kneipe
Genau,
und
ja.
dann sagt auch keiner was. Nee, aber das ist, finde ich auch relativ richtig,
Ja.
dass Dresden sowas macht, weil, wie gesagt, das hat absolut gar nichts mit Fußball dann zu tun. Und umso toller ist es halt, wie gesagt, die Fankultur von Dynamo zu sehen, weil wir haben wirklich nicht so viele tolle Vereine, die ihren Verein
Ja,
so doll unterstützen
ja.
wie Dynamo.
Jetzt
Und
vielleicht mal reingeworfen, wo wir gerade irgendwie über Regeln reden. Jetzt muss ich ja mal was reinwerfen.
hau raus.
Was sagst du zu der in den ersten drei Reihen keine Frauenregel von Hansa Rostock?
Was ich dazu sage, Schwachsinn. Es
Ja.
gibt F Hansa Rostock, bleiben wir mal, können wir ja gerne mal gleich bleiben bei Hansa Rostock, weil das habe ich bei mir auch tatsächlich auf dem Schirm. Zu der Regel halte ich gar nichts. So, weil, natürlich, ich verstehe Hansas, wie sagt man, auch sag mal, du kommst doch bestimmt schneller drauf als ich.
Was meinst du? Meinst du die Subtras?
Die ganz normalen Fans, es
Ja.
gibt Frauen als Fans, es gibt
Ja.
Frauen als Ultras, es gibt Frauen als alles Mögliche, auch als Kapos, habe ich auch schon gesehen. Und deswegen ist diese Regel für mich wirklich Schwachsinn. Also Hansa, hört auf, sowas zu machen.
Ja, Hansa auch riesige Fankultur, geile Fans, aber sowas passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen.
Absolut nicht.
Weil auch Frauen machen Stimmung, auch Frauen stehen
Richtig.
90 Minuten hinter ihrem Verein. Vielleicht sogar noch mehr, weil sie eben in der Unterzahl sind in der Kurve, was ich auch ein bisschen sehr schade finde. Aber hat nichts zu suchen. Und vielleicht auch dahingehend, bei Hansa ist es ja auch noch das Problem. Ich meine, im Ostseestadion hast du ja die Subtras und genau daneben hast du die Gästefans.
Was sagst du dazu? Wie findest du das?
Ja, also ich war jetzt schon dreimal in Rostock im Gästeblock. Ich finde das sehr problematisch. Warum platziert man den Gästeblock direkt neben dem Heim-Ultra-Block? Ich meine, da kam es, ich war 2017 da zum Pokalspiel, ich meine auch erste Runde, wo Hertha 2-0 gewonnen hat, wo damals der Ostkurvenbanner verbrannt wurde.
Ja,
Und da,
2016, 17, ja.
genau, und da kam es massiv zu Ausschreitungen, weil sowohl die Hansa als auch die Hertha-Fans konnten beide teilweise durchbrechen. Und das war ganz schwierig zu stoppen. Und dann gab es damals massive Polizeigewalt mit Schlagstöcken und so weiter. Natürlich auch in gewisser Weise richtig gewesen. Aber das hat dann eben halt auch Schwangere
Ja,
und
darf nicht sein.
schwache Menschen, also Menschen mit Beeinträchtigungen getroffen. Und das finde ich einfach so schade. Warum platziert man den Block nicht einfach gegenüber, wenn man weiß,
Richtig.
dass es da gerade bei Rostock sehr oft Spannungen gibt, weil man eben sehr viele Fanszenen hat, die man nicht so respektiert. Also gerade bei Rostock, Dresden,
Ja,
der
da.
Hallesche FC, Hertha und allgemein so diese ganzen Vereine in der ehemaligen DDR mag Rostock ja nicht wirklich. Da gibt es ja irgendwie immer Aufstände.
Ich glaube sogar, die haben nicht mal eine Fanfreundschaft.
Nee? Okay.
Ich weiß es gerade echt nicht. Aber irgendwie bin ich der Meinung, die hatten mal eine Choreo, da wo drauf stand, wir brauchen keine Fans, keine Freunde. Ach, ich weiß es gerade aber tatsächlich gar nicht.
Ja, also würde ich verstehen, aber das ist halt eben auch das Komische, dass Rostock irgendwie bei jedem zweiten Spiel da irgendwie Aufstand macht. Und das eben auch gefördert durch diesen Gästeblock, der einfach direkt neben den Subtras ist. Ich meine, das sorgt ja schon automatisch dafür, dass mehr Polizei eingesetzt werden muss, dass es zu mehr Aufstand kommt und Gewalt.
Ja, definitiv.
Und das ist vermeidbar.
Ist es. Und ich sag mal ganz ehrlich, Rostock hat auch unglaubliche Fans. Wenn ich mir die
Ja.
Kurve angucke, sie leben auch für ihr Verein. Aber wenn du dir mal überlegst, sobald randaliert wird, gibt es die Fans im eigenen Block, die sagen, habt ihr sie nicht noch alle? Was seid ihr denn für Fans?
Ja.
Ich glaube auch mal irgendwie einen TikTok gesehen zu haben, wo
Ja.
dran steht, eure Mutter würde sich schämen.
Ja, das habe ich 2017 auch live erlebt, wie die Rostocker Fans gegen ihren Ultrablock Fangesänge gesungen haben. So von wegen, ihr seid Rostock und nee, wir sind Rostock und ihr nicht. Weil was sie da gemacht haben, war völlig unsportlich, passt überhaupt nicht zu dieser coolen Fankultur, die man sich da aufgebaut hat, zu dieser Geschichte auch einfach. Irgendwie Rostock war ja, glaube ich, auch öfter DDR-Meister gewesen und einer der erfolgreichsten DDR-Vereine gewesen allgemein und einer der wenigen Vereine, die sich auch halten konnte im Profifußball nach diesem Mauerfall eben neben Dynamo Dresden zum Beispiel. Und deswegen finde ich das so schade, dass man manchmal diese Fankultur dann eben doch zu sehr übertreiben muss.
Verstehe ich absolut. Ich verstehe aber auch die Intuition dahinter. Weißt du, man will halt für seinen Verein alles geben, aber dann gibt es diese Art und dann gibt es die Art von Menschen mit, ich hau euch einfach alle aufs Maul, ich bin eigentlich kein richtiger Fan von dem Verein. Die gibt es
Ja,
bestimmt überall.
ja.
Wenn ich mir auch überlege, 2018 war das, glaube ich, Boysestraße, Hertha gegen Frankfurt, treffen sie sich zum Zusammenschlagen. Was soll das? Nee, und deswegen finde ich es umso interessanter bei Rostock, eher da mal den Fokus drauf zu legen, weil ich gucke mir das gerade mal hier an. Haben die mir nämlich mal eine Notiz gemacht. Ich lese einfach mal vor und
Ja.
danach möchte ich gerne von dir die Meinung davon hören.
Ja.
Die Quelle ist tatsächlich direkt von der Pressestelle von Hansa Rostock. Nachdem wir auf unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag, der 24.11.24, bereits ein Update zur Haupt- und Trikotpartnerschaft mit der Splendid Drinks AG und ihre Marke 28 Black gegeben haben, möchten wir nun auch einmal auf diesen Weg Stellung sozusagen beziehen. So, sie schreiben nämlich, bekanntermaßen haben der FCH und Splendid 2022 einen Hauptpartnervertrag geschlossen, der mit seiner Marke 28 Black zum wichtigen Werbepartner des FCH machte. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit bis zum 30. Juni 2025. Im Mai 24 erklärten sie jedoch, den Vertrag außerordentlich zu kütten und berief sich dabei auf eine angebliche Reputationsschaden wegen mehrfacher Fanvorfälle und Ausschreitungen im Stadion des FCHs. Wie glaubwürdig diese Begründung ist, das kann und soll sollst du selber bewerten. Steht tatsächlich genauso drinne. So, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 28 Black nur wenige Wochen nach der Kündigung bei uns beim SK Rapid Wien als Partner eingestiegen ist. Das hat Hansa Rostock gesagt. Und vom NDR kam dann aber auch 2 Tage später, die Partnerschaft mit dem Verein hatte negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung unseres Unternehmens. Wie siehst du das Ganze? Ist das zu Recht? Wie siehst du die Sicht von 28 Black, also von dem Unternehmen? Was ist da, wie würdest du da reagieren?
Also, ehrlicherweise finde ich das ein bisschen Schwachsinn in gewisser Weise, weil 28 Black ist jetzt für mich kein Sponsor, wo ich sagen würde, die bewerben Glücksspiel, die bewerben sonst irgendwelche.
Wie Tipico.
Ja, genau. Oder bei Hertha, dieses große B, Crazy Buzzer hatten die
Ja.
auch. Sowas sehe ich kritisch, aber 28 Black, ich verstehe nicht, in welcher Hinsicht sich das negativ auf die Fans auswirken sollte. Weil 28 Black, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde den Sponsor eigentlich sogar gar nicht so schlecht.
Der
Also,
sah auch auf dem Trikot nicht schlecht aus.
ja, es ist jetzt zwar kein regionaler Sponsor, aber ich meine, völlig, völlig legitim.
Absolut.
Dafür kriegt man ja auch sein Geld, was man ja auch in der dritten Liga dringend brauchte und wahrscheinlich immer noch braucht.
Ja.
Und mich würde gerne mal interessieren, was ist da eigentlich wieso 28 Black da so im Fokus stand von den Hansa-Fans, weil also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, ehrlicherweise.
Verstehe ich. Das verstehe ich, wie gesagt. Also, aber ich verstehe auch die Sicht von Hansa. Ja, man will sich halt im Grunde genommen keinen schlechten Ruf machen.
Ja, also in der Hinsicht verstehe ich den Verein auch, wenn es da Ausschreitungen deswegen gab, natürlich. Aber ich verstehe die Fans nicht. Also klar, als Verein, wenn du sagst, wegen dem Sponsor kommt es jetzt vermehrt zu Ausschreitungen, natürlich musst du da auch in Zusammenarbeit mit Behörden und so weiter dafür sorgen,
Ja.
dass das besser wird. Aber wie gesagt, kein Verständnis an die Fans, aber auch hier irgendwie als Verteidigung gesagt. Ich kenne nicht wirklich die Begründung der Fans. Ich weiß nicht, ob du auch irgendwie da besser informiert bist als ich. Aber von meinem Wissensstand gerade Schwachsinn.
Okay. Wie gesagt, jeder hat da auch seine eigene Meinung. Die Rostocker haben ihre eigene Meinung.
Genau.
Das Kollegium von Hansa Rostock, die Spieler haben ihre eigene Meinung dazu. 28 Black hat da auch bestimmt ihre eigene Meinung, beziehungsweise darüber quatschen wir ja auch gerade. Aber allgemein so, das ist wirklich, ich verstehe es aus beiden Sichten, aber das lassen wir auch erstmal so im Raum stehen. Ich gucke mir nämlich auch gerade mal die letzten 5 Jahre aus dem Pokal an und sehe auch, Hansa Rostock ist zweimal in der ersten Runde rausgeflogen. Haben diese Saison das Spiel gegen Hoffenheim. Glaubst du, diese Saison geht's weit?
Für Hansa ist es immer ein bisschen schwierig zu tippen, wie weit es für in dem Sinne Mannschaften aus dem Amateurtopf geht, weil sie eben schwere Lose vor sich haben. Hoffenheim ist eine Mannschaft, die dieses Jahr wahrscheinlich, denke ich, nicht weit oben mitspielen
Ja.
wird, da eben die Transfers nicht gut sind und auch die letzten Jahre sieht man ja so ein bisschen, es geht immer bergabwärts. Hoffenheim hat nicht wirklich Fans. Ich meine, nicht umsonst gibt es das Sprichwort Hoppenheim, Dietmar Hopp. Und ich sehe da vielleicht sogar eine Chance da drinne, über die Fankultur vom FCH zu kommen, da man nicht mit Auswärtsfans rechnen wird. Also ich weiß nicht, ob sich da irgendein Hoppenheimer trauen wird nach Rostock, aber die wären da völlig fehl am Platz. Sportlich gesehen natürlich Hoffenheim mit Abstand die bessere Mannschaft, aber wie gesagt, man muss auch sehen, dass es für sie dieses Jahr sportlich wahrscheinlich eher nach unten gehen wird. Genau, also ich wünsche es ihnen, aber schwierig.
Bleiben wir mal noch bei Hoffenheim zum Thema Transfers, was du gerade angedeutet hast. Die zweite Mannschaft von Hoffenheim hat jetzt tatsächlich Nader Jhandaoui. Wie findest du das? Ist das für dich so ein guter Transfer nach LA Galaxy? Und wird er sich da gut hochpokern können? Vielleicht in die erste Mannschaft?
Nader Jhandaoui ist ein richtiger Straßenkicker. Bei uns hat er das einmal zeigen dürfen im Pokal und ich bin ihm bis heute dankbar. Danke, Nader. Aber für mich ist es ein reiner PR-Move. Also er bringt sportlich zwar Qualitäten mit in gewisser Hinsicht, aber er ist 29, 28 Jahre alt. Er ist sportlich aktuell nicht auf dem Niveau dritte Liga, hätte ich gesagt, sondern vielleicht eher Richtung vierte sogar.
Oh, okay.
Weil einfach bei ihm, er ist andauernd verletzt gewesen, deswegen hat er seine Zeit
Ja.
bei Galaxy jetzt auch schnell ein Ende gefunden, also natürlich auch wegen seiner Frau, weil er zurück nach Deutschland wollte, aber kam da nie richtig zum Zug. Fitnesstechnisch ist er nicht auf dem Stand und jetzt auch die Spiele, die er gespielt hat, immer nur wie 1, 2 Minuten auf dem Platz gestanden. Aber für Hoffenheim trotzdem ein guter PR-Move in der Hinsicht. Sportlich wird sich zeigen,
Ja.
aber du hast es bestimmt auch gesehen bei Hertha, bei Testspielen, wenn dann Nader immer auf dem Platz stand und dann hast du
Es waren hauptsächlich Kinder
ja,
da.
die 500 Kinder da gesehen.
Finde ich auch gar nicht
Nader,
so
Nader.
schlecht. Halt einfach, jeder Fan gibt natürlich Geld dazu, beziehungsweise zu dem Verein. Aber natürlich muss der Spieler sich auch darauf konzentrieren können. Und er ist halt ein YouTuber. Er ist ein YouTuber, ein Fußballspieler, ein super toller Mensch. Das, was er zeigt, das können wir natürlich nicht beurteilen, weil wir diese Person nicht privat kennen. Aber das, was sie zu zeigen, ich finde, das passt super. Passt eher zum YouTube als zum Fußball. Er ist ein super Fußballspieler. Das konnte ich auch in der zweiten Männer bei Hertha schon sehen, wenn er mal gespielt hat oder wenn man sich sowas mal angeguckt hat. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob es ihm vielleicht nochmal irgendwie helfen wird oder ob sein Zug tatsächlich schon tatsächlich Bremsen hatte.
Ja, ich finde auch Hoffenheim ist ein perfekter Move für ihn insgesamt, weil was ist ein Hoffenheim? Hoffenheim ist kein Verein, der durch ihre Fankultur oder sonst was
Nein.
kommt. Hoffenheim ist ein Kommerzverein. Also da sind wir jetzt hoffentlich ganz klar.
VRB.
Also ohne das Geld, was 2008 oder so meine ich, wo sie erstmal aufgestiegen sind, ohne Dietmar Hopp nicht reingeflossen wäre,
Ja.
wäre dieser Verein heute noch irgendwo in der ersten Runde im Pokal als Außenseiter. Und deswegen passt perfekt zu Nader. Ist ja halt, kommt auch durch sein Kommerz, durch sein YouTube.
Auf jeden Fall.
Und deswegen, also ich wünsche ihm viel Glück. Und ich denke, es kann funktionieren, aber es wäre für mich keine Überraschung, wenn es nächstes Jahr dann schon wieder weitergeht. Vielleicht wieder Richtung Regionalliga Nordost, Berliner Verein.
Ja, verstehe ich. Okay. Falls du das hörst, schreib uns gerne eine Anfrage. Wir würden uns gerne
Ja.
mit dir einmal in Verbindung setzen.
Liebe Grüße an Luisa.
Dann haben wir auf jeden Fall noch, weil du gerade auch Pokal sagtest, das war tatsächlich ein sehr cooles Stichwort, die Pokalsensation aus dem letzten Jahr, Arminia Bielefeld.
Ja, also Bielefeld, das hat mich sehr überrascht. Kam auch über Herz, über Kampf und wen sie da alles ausgeschaltet haben. Ich
Letzte
meine,
Saison.
Bremen und war letzte Saison, glaube ich, auch Bremen, oder?
Bremen, genau
Genau,
mit
und
dem
Leverkusen.
Achtel. Ich gucke gerade, müsste tatsächlich das Achtelfinale sein, genau. 2-0 gegen Hannover, 2-0 gegen
Ja.
Union, 3-1 gegen Freiburg, wo man dann schon dachte, okay, können sie sich was anbahnen? 2-1 gegen Bremen. Und dann dachten wir aber alle gegen Leverkusen, ist Schluss, Pustekuchen.
Ja.
Sie haben einfach 2-1 gegen Leverkusen in der Schüko Arena gewonnen. Schüko Arena, Entschuldigung. Und dann haben sie es leider aber tatsächlich nicht im Pokal geschafft, diesen zu holen, weil das wäre eine Sensation, wenn Arminia
Absolut.
Bielefeld jetzt in dieser Saison international spielen würde.
Ich hätte das auch voll gefühlt, ehrlicherweise. Also
Verstehe,
gab es das
absolut.
jemals schon mal
Ja,
ein
tatsächlich.
Drittliges, ja?
Drittligist weiß ich nicht, aber ein Zweitligist in der Hinsicht wäre es ja dann, das hat, glaube ich, zuletzt der Kaiserslautern Fußballclub geschafft, glaube
Das,
ich.
und ich habe es ihnen auch voll gegönnt und ich meine, sie haben sich im Pokal auch nicht schlecht präsentiert. Ich meine, irgendwie 2 oder 3, 4 haben sie dann im Endeffekt verloren.
2-4, ja.
Haben eigentlich auch ein super Spiel gemacht, aber klar, Stuttgart letztes Jahr ist Vizemeister geworden. Ich meine, konnte man da irgendwie erahnen, dass das Bielefeld da gewinnt? Nein,
Nein,
und
auf gar keinen Fall.
trotzdem hätte man es ihnen gegönnt.
Vor allem, wenn wir uns das mal angucken, die Statistik, 2022 und 23 in dieser Saison waren sie nicht mal für den Pokal qualifiziert. Was sagst du dazu? Auf einmal dann im Pokalfinale sich durchzuboxen und natürlich dann zu verlieren?
Ja, ich meine, der Pokal schreibt seine eigenen Regeln oder
Absolut.
Gesetze. Ich erinnere mich da an ganz ähnliche Szenarios. Zweite Mannschaft Hertha, 1993, Pokalfinale gegen Leverkusen 0-1 durch ein Tor von Olaf Thon verloren. Oder auch Saarbrücken, jetzt schon zweimal im
Ja.
Halbfinale gestanden über die letzten 10 Jahre hinweg. Und das ist, was den Pokal ausmacht. Und irgendwie ist es auch die letzten Jahre irgendwie auffällig gewesen. So Mannschaften wie Bayern und Dortmund scheitern relativ früh. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren Bayern irgendwie zweite Runde gegen
Kiel,
Kiel
genau.
und
Corona-Zeiten.
ganz Kiel stand auf dem Kopf und ich kannte Leute aus Kiel und was die mir da erzählt haben, also die ganze Nacht ging es da in Kiel ab, überall hast du Hupen gehört und Fans, die sich in den Armen lagen, egal ob sie sich kannten oder nicht.
Das
Also,
schmeißt auch den FC Bayern nicht ohne Grund oder so raus.
ja, genau, also wie selten gewinnt man gegen den FC Bayern?
Ja.
Und das ist völlig egal, welcher Verein. Also, ein Sieg gegen Bayern ist immer was Besonderes. Und ein
Absolut.
Pokal eine Sensation.
Und deswegen ist jeder verdient weiter, der den FC Bayern rausspielen kann.
Ja.
Der sie durchschaut, der sie austribbeln, Tore schießen kann und der das Ganze verteidigen kann.
Ich
Punkt.
muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich es Bayern auch echt gegönnt, weil zu dem Zeitpunkt war Bayern irgendwie 11-mal Meister
Ja.
hintereinander. Und diese hochnäsige Art mit, wir werden eh wieder Meister. Und ehrlicherweise, gerade auch in Berlin, ist es so, du läufst hier rum, irgendwelche Bayern-Fans, die noch nie im Stadion waren und so, die dir irgendwas erzählen wollen
Erfolgsfans.
mit, ja, Bayern ist so cool und so, und ich gucke andauernd Bayern und wir gewinnen immer und wie toll
Ja,
und
und dann
so.
verlieren sie dreimal oder so und dann wird bei den Bayern, ja, der Trainer ist scheiße.
Und plötzlich waren sie alle
Genau,
Leverkusen-Fans, also.
genau. Genau. So ist leider diese
Ja.
Bayern-Kultur und da kann mir jeder sagen, was er will.
Ja.
Also es gibt keine, also es gibt bestimmt die richtigen Bayern-Fans, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht abschreiben, aber es gibt mehr Erfolgsfans als richtige Fans.
Ja, also ich meine, Bayern ist auch Verein mit einer der meisten Mitgliedern weltweit. Ich glaube, Deutschland am meisten. Mit, weiß ich nicht, die Zahlen sind jetzt ein bisschen vage, aber irgendwie 400.000 Mitgliedern. Hätte ich jetzt so gedacht, 300, 400.000. Und wie viele davon wohnen in München, in Bayern? Wie viele davon kommen aus Deutschland? Also, ich meine, der Verein macht Milliarden an Umsätze, was sie an Trikots verkaufen jährlich. Und das siehst du ja auch. Ich schweife jetzt mal ein bisschen ab, aber zum Beispiel hier, was sie sich dadurch finanzieren können. Luis Diaz gekommen für 75 Millionen Euro. Letztes oder nee, vorletztes Jahr Harry Kane irgendwie für knapp 100 Millionen. Und auch schon die Jahre davor Sané 50 Millionen. Und irgendwie hält man seine Linie nicht mehr treu, sondern man greift höher.
Man greift, ja.
Seitdem hier Rummenigge und Hoeneß raus sind, haben sie ja medial auch trotzdem noch was zu sagen, aber außer große Töne gibt es da nichts mehr. Jetzt geht es irgendwie eher Richtung Premier League und große Investitionen. Aber ob die sich da noch wirklich auszahlen, ich meine, vorletztes
Das,
Jahr sind sie nicht Meister geworden.
nee, gar
Ein
nichts.
übermächtiges Bayer Leverkusen mit einem Kader, der wirklich eigentlich nicht meisterhaft war, musste man sagen, am Anfang der Saison. Alles dominiert, nicht einmal verloren in der Saison.
Ja. Das musst du dir mal überlegen. Du verlierst eine ganze Saison nicht. Das hat nicht mal der FC Bayern geschafft.
Ja.
Das hat, glaube ich, in der weltweit Juventus Torino geschafft mit 51 Spielen. Das ist jetzt aber eine sehr gewagte. Ich bin mal der Meinung, irgendwie so in dem Dreh war das 49 Spiele vielleicht auch. Aber da musst du doch einfach sagen, wie gut musst du Fußball spielen können, um diese Linie zu halten?
Also irgendwann war es dann auch irgendwie einfach nur noch, ja, wir gewinnen jetzt jedes Spiel, jetzt können wir nicht mehr verlieren. Aber man muss ja dazu sagen, Bayer Leverkusen hat ja tatsächlich leider doch ein Spiel verloren
In
der
der
Saison
Europa
jetzt.
League?
Genau gegen die AS Rom 0 zu 3 oder so war es
Ja,
damals.
ja.
Und da war ich auch ein bisschen traurig, weil auch wenn man Hertha supportet, man supportet deutsche Vereine international. Außer das Konstrukt von Red Bull, aber. Ich hätte es denen auch gegönnt und so schade drum. Und letzte Saison dann irgendwie nicht mehr so starken Fußball gespielt. Und Patrick Schick, der dann nicht mehr richtig Fahrt gefunden hat, dann am Ende der Saison dann wieder. Aber dann auch
Flo
jetzt, genau diese Saison, ist man ja komplett zusammengebrochen. Also zumindest denkt man das. Die Transfers ist ja eine komplett neue Mannschaft, die da auf Platz steht. Das ist ähnlich wie bei Hannover 96, glaube ich, von der Anzahl von Transfers, die sie getätigt haben. Auch ein Transferplus von zig Millionen Euro, wirklich dreistellig. Wirtz verkauft, Frimpong weg, Boniface, weiß ich nicht, ob der noch da spielt. Auf jeden Fall, die Liste ist endlos lang.
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, es bleibt echt abzuwarten, wo der Fußball auch noch enden wird. Vielleicht wird es ja auch noch so sein, dass Salzburg auf einmal in die erste Bundesliga kommt,
Ja.
weil irgendwelche Regeln außer Kraft gesetzt werden oder auf einmal
Ja.
spielt Bayern in der Bundesliga gegen Barcelona oder
Na
mit
hier,
2-8.
die Superliga da war, die sie im Plan
Dies,
hatten,
ja,
irgendwie teilweise
wie war da
immer
so deine Meinung?
kompletter Bullshit. Also sollen die Vereine das machen, aber es ist auch nur reiner Kommerz. Also von mir aus, die großen Vereine können alle in eine Superliga gehen, umso besser, dann lebt der Fußball in den heimischen Ligen noch mehr. Du siehst das ja in den kleinen Ligen ohne übermächtige Vereine. Also so kleine Ligen wie Albanien oder sowas. Da gibt es keine Stars, da gibt es nur quasi Kampf und nur Fans. Und das würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Und wir haben die 50 plus 1 Regel und trotzdem schaffen es Organisationen, beste Beispiel Red Bull, Dietmar Hopp, Bayer, wobei Bayer halt schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem schaffen es Vereine aufzubauen, nur durch Geld. Und
Ja,
das finde ich sehr schade, weil
verstehe ich, ja.
wir als Berliner haben da jetzt auch vor kurzem, vor 6 Jahren, damit Erfahrungen gemacht. Und auf einmal stehen wir jetzt wieder da. Genau wie davor, baden in Schulden und müssen irgendwie gucken, wie wir da rauskommen, ohne
Friedrich Merz, da
Investor.
ging Grüße raus.
Wobei wir, glaube ich, immer noch an 77 oder 777 die Anteile verkauft haben. Aber ich finde das so schade, dass man das auch heutzutage alles umgehen kann. Auch hier das Konstrukt um Manchester City rum, dass sie da irgendwie 6 Vereine in Europa mittlerweile haben. Und eigentlich darf ja nur ein Verein, also wenn du mehrere Vereine besitzt, darf nur einer international spielen.
Ja.
Und das umgehen sie, indem sie irgendwelche Tochterfirmen sich da
Aufkaufen, kaufen.
genau und dann irgendwelche Holdings in Malta generieren und so. Also finde ich sehr schade, macht den Fußball kaputt und das ist halt der Fußball, wie heutzutage leider ist. Politisch und
Kommerziell.
genau.
Ja. Wir müssen aber tatsächlich einmal wieder zum Thema kommen, weil wir sind ganz weit abgewichen vom eigentlichen Thema von der Arminia, wo wir nämlich waren. Wir waren nämlich beim Pokal.
Ja.
Endspiel, wie toll sie sich eigentlich wirklich durchgeboxt haben.
Ja.
Also, es ist wirklich der Wahnsinn. Sie haben, das hat ja auch alles mit der dritten Liga auch ein bisschen zusammenzuhängen, weil sie hatten eine unglaubliche Liga-Phase. Sie waren so weit unten, das ist der Wahnsinn. Die waren ja ich glaube, am 24. Spieltag waren die sogar noch Sechster mit 37 Punkten,
Ja.
haben die Liga gewonnen mit 71 Punkten, glaube ich. 72 Punkten, genau. Das heißt, ab da ging es dann wirklich bergauf eigentlich. Ja. Also, wie kann man denn bitte so eine geile Liga spielen?
Ja, ich meine, bei Bielefeld, das ist irgendwie auch die letzten 5 Jahre so, sind entweder abgestiegen oder aufgestiegen. Und das eine Jahr wäre man ja beinahe in die Unbedeutsamkeit, in die vierte Liga abgestiegen, hat sich dann nur gehalten durch die Insolvenz. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Verein, aber es ist schon krass, oder? Also entweder steigt man auf oder man steigt ab.
Genau,
Und
oder
als Bielefeld-Fan, also Höhen und Tiefen,
hatten Sie diese Saison ja
ja,
in Tiefen, aber dann
ja,
ging es nur hoch. Es ging
ja,
einfach nur noch
ja,
hoch.
ja.
Nicht mal so ein kleiner Zack. Es ging einfach schnurstracks hoch.
Ja.
Und das ist so bewundernswert. Plus Pokalfinalspiel. Der Wahnsinn. Der Höllenwahnsinn.
Und ich glaube, Bielefeld ist eine der wenigen Mannschaften, die ich wirklich ähnlich auswendig kenne wie Hertha, da ich mit ihnen irgendwie über zig Stunden hinweg in Football Manager gespielt habe, auch in der dritten Liga hinweg. Und deswegen fand ich das auch so cool, für mich persönlich, weil ich eben mit Bielefeld irgendwie nebenbei zocke und da mir da was aufbaue in einem Paralleluniversum. Und auf einmal stehen sie im Pokalfinale.
Kannst du mir jetzt so aus dem Stegreif jemanden sagen, der sowohl bei Bielefeld als bei Hertha auch gespielt hat?
Wichniarek.
Jawohl, genau der ist mir gerade in den Kopf gekommen. Genau. Nee, aber ich finde es wirklich sehr bemerkenswert. Wie gesagt, Bielefeld war 2022, 23 nicht mal für den DFB-Pokal zum Beispiel auch nominiert, beziehungsweise wurden sie nicht mal gezogen. Und dann innerhalb von ja, 2 Jahre. So, 3 Jahre, nee, 2 Jahre, so eine krasse Saison zu spielen, der Wahnsinn.
Absolut, ja.
Also aus nichts.
Jetzt, wo du gerade so gefragt hast, tatsächlich fällt mir noch einer ein, Arne Meyer. War mal für
Oh.
ein halbes Jahr in Bielefeld verliehen.
Oh,
Auch so
Arne
ein
Meyer.
riesiges Talent gewesen damals.
Jetzt bei Augsburg, auch da
Ja,
gingen Grüße
genau.
raus.
Ja, hab ihn auch geliebt. Es war wirklich eine coole Zeit damals.
Ja, kommen wir nachher auch noch auf ein paar kleine Spielchen. Okay, dann haben wir Bielefeld auch einmal besprochen. Und jetzt haben wir die unglaubliche Wahrheit von Hamburg. Der Hamburger SV ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga.
Kann man
Wie
das
finden wir
glauben?
das?
Überraschend, also der HSV in der Bundesliga, dass man das nochmal erleben darf zu Lebzeiten. Also der HSV war ja sowohl die Unabsteigbaren als auch die Unaufsteigbaren.
Ja?
Haben auch in einem Anlauf tatsächlich gegen uns verloren, gegen Hertha in der Relegation. Und auch, man muss sagen, letztes Jahr sah es wirklich eine große Zeit nicht wirklich nach Aufstieg aus, sondern eher wieder Richtung Platz 3 bis 4. Umso überraschender, ich meine, die letzte zweite Liga war unfassbar knapp alles und jeder konnte oben und unten mitspielen. Aber umso überraschender, und ich muss sagen, ist der Kader wirklich ein Aufstiegskader?
Das weiß ich nicht. Das zeigt sich tatsächlich jetzt. DFB-Pokal ist, es ist die erste Fußball-Bundesliga für sie. Das bleibt echt abzuwarten. Vor allem zweiter Spieltag geht es ja schon beim HSV richtig los mit Freitagabend 20:30 Derby. Ja, geiler geht's nicht. Da entscheidet sich auf jeden Fall schon mal die Stadtmeisterschaft. Das kann ich euch versprechen. Aber vom Kader her, ich weiß nicht, mit Königsdörfer, ein unglaublich krasser, toller Spieler. Also wirklich, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Er macht die Tore, die er machen muss. Er steht da, er kriegt den Ball, er weiß, was mit dem Ball anzufangen.
Ja, nur anscheinend nicht fit genug für die OGC Nizza. Hat
Nee.
er ja seinen Medizincheck verkackt.
Ja, da ist was schiefgelaufen, ja. Nee, aber umso krasser ist dieser Spieler halt einfach dann für dieses Team. Auch was ich krass fand, der Abgang von Davy Selke nach in die Türkei.
Ja, kam für mich ein bisschen überraschend, weil Selke und Hamburg, das hat gepasst. Vielleicht auch
Hat.
einfach Selke und zweite Liga. Davy Selke kennen wir auch leider ganz gut. Ist ein Mentalitätsmonster schlechthin und Torschützenkönig geworden. Vielleicht der beste Spieler gewesen letztes Jahr bei Hamburg neben Königsdörfer.
Würdest du eher sagen, Davy Selke zu gut für die zweite Liga, zu schlecht für die erste Liga?
Ja, also für mich ist Davy Selke so ein typischer Terodde. Konnte nie in der ersten treffen und in der zweiten hat er dann immer seine 25 Tore gemacht. Gut, wobei man sagen muss, es war Davy Selke erste, zweite Ligasaison seit Leipzig, oder?
Ja.
Seit 2015 oder sowas. Er hat performt, tatsächlich auch gegen den Erwartungen, hätte ich gesagt, weil man hatte im Kader eben letztes Jahr bei Hamburg doch so Spieler, Königsdörfer,
Ja.
Dompe, gerade der aktuelle Stürmer hier, Glatzel.
Ja.
Und Glatzel ist ja eben auch Torschützenkönig geworden.
Unglaublich, ja. Der weiß auch genau, wo die Tore sein müssen,
Ja.
wohin er schießen muss, genau.
Und Glatzel und Selke für mich der gleiche Spielertyp, außer dass Glatzel vielleicht so ein bisschen mehr technisch noch versierter ist und Selke halt mehr über Mentalität kommt. Aber für mich ein ähnlicher Spielertyp und für mich war es entweder Selke oder Glatzel. Selke hat sich durchgesetzt, ist jetzt gewechselt und jetzt heißt es eben wieder Glatzel.
Ja. Und wenn ich gucke gerade mal den Notendurchschnitt mir an, der Vereine, und dann sehen wir tatsächlich, Hamburg ist da definitiv nicht mal auf den Aufstiegsplätzen sozusagen. Denn da befindet sich SV Elversberg mit 3,12 sozusagen der Durchschnitt. Und dahinter kommt dann Magdeburg und irgendwann dann so in der Mitte bei 2, 4, 6, 8, 10 auf Platz 10 finden wir dann den HSV mit 3,44. Am schlechtesten waren die Eintracht Braunschweiger. Kurz davor dann aber auch der FC Schalke mit 3,85. Was ist da? Wie kommt dieser Durchschnitt zustande beim SV? Jetzt bin ich durcheinander. FC Schalke 04. Was ist da? Wie kann
Ja,
sich's?
also ich glaube, die Schalke-Fans stellen sich selber die Frage, was die letzten Jahre eigentlich passiert ist. Irgendwie vor 10 Jahren noch Vizemeister gewesen, Champions League gespielt gegen Manchester City im Achtelfinale.
Ja.
Und auf einmal stehst du da, hättest eigentlich absteigen müssen vielleicht. Spielst die zweite enttäuschende Zweitligasaison hintereinander. Was passt nicht zusammen? Alles, oder? Also, ich meine, es gibt Unruhen im Aufsichtsrat. Der
Ja.
Kader ist völlig einfach willkürlich zusammengestellt worden. Man hat einfach irgendwelche Spieler reingeworfen. Der Kader ist ausgelegt immer auf unterschiedliche Trainer, die dann teilweise nach 3 Monaten schon wieder raus waren.
Ja.
Und letztes Jahr war bei Schalke wirklich ein sehr turbulentes Jahr. Ich meine, man ist gestartet mit wem ist man noch hier? Mit dem Belgier. Ich komme jetzt leider nicht auf seinen Namen.
Ja, warte, ich komme gleich drauf. Ich kann es dir
Ich
gleich
habe
sagen.
ihn vor Augen, aber
Ja, erzähl
von,
erstmal, ich spreche.
genau, ehemalig von Union Saint-Gilloise aus Belgien. Und den hat man dann ja relativ schnell schon wieder quasi einfach vor die Tür gesetzt. Hat dann mit Kees van Wonderen, genau, Kari Gerards meinte ich, mit Kees van Wonderen einen Trainer geholt, der nichts aussagend war. Man kannte ihn nicht in Deutschland und allgemein hat er noch nicht viel geleistet. Das war so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Und ich meine, Harry Potter sagt ja irgendwie alles aus. Hatte eine Spielidee. Kader hat einfach nicht gepasst zu ihm. War jetzt keiner, der wirklich über Mentalität kam, so als Trainer, sondern eher über das taktische Vogelwede Interviews gegeben. Also da gibt es einige coole Highlights, einige witzige Highlights. Aber das hat vorne und hinten nicht gestimmt. Ich sage immer, du weißt, dass es bei dir nicht stimmt, wenn du anfängst, den Keeper andauernd hin und her zu tauschen. Und letztes Jahr hattest du bei Schalke ja teilweise drei Keeper
Ja.
als Stammkeeper mit Langer, mit Karius und mit Hekeren.
Ja.
Und das sagt ja schon alles aus, oder? Also, wenn du dir nicht sicher bist, wen du aufstellen sollst, und dann. Wie, ich meine auch, Schalke hatte letztes Jahr irgendwie 40 Spieler, unterschiedliche Spieler, die auf dem Feld standen, weil sie dann irgendwann einfach angefangen
Verzweifelt
haben,
waren.
irgendwelche Jugendspieler reinzuwerfen. Gerade hier auch, ich meine, Jakob Fimpel, glaube ich, kam ja dann irgendwie für 2, 3 Spiele. Und der hat ja dann wirklich sehr auf die Jugend gesetzt, hat ja, glaube ich, auch gewonnen im Spiel. Aber es hat vorne und hinten nicht gepasst. Die Abwehr katastrophal. vorne vielleicht mit Zeller noch einen Lichtblick gehabt,
Ja.
aber man stand offen wie ein Scheunentor. Und trotzdem muss man sagen, man hat ein Grundgerüst für diese Saison gelegt mit Zilla, mit Bulut, mit Karius, muss ich sagen.
Karius ist
Ja.
bei Schalke definitiv die Lebensversicherung gewesen. Was
Ja.
der aus der, also der wurde verpflichtet, dann war er verletzt, glaube ich. Dann ist er drinnen gewesen. Und was hat er, also dieses unglaubliche Ding, was der da aus dem Tor gekratzt hat. Ich werde es nicht vergessen. Zweimal hingelangt, dreimal hingelangt, keine Ahnung. Also Karius ist wirklich nicht nur Sofia Tomalas 1 gewesen, sondern Schalkes.
Gut, wenn wir auch über Schalke reden, musst du auch über Paule Seguin
Und
reden.
ja, die
Ja.
Schalker verhüllen ihn, krank, nicht da gewesen, verletzt, keine Ahnung.
Genau,
Und
also.
dann der Abgang zu Hertha.
Ja.
Also da wird es auch interessant.
Genau, Seguin, ja, Kapitän gewesen letztes Jahr auf Schalke.
25 Spiele gemacht letzte Saison.
Und wenn du dir mal auf Transfermarkt so seine Verletzungshistorie anguckst, steht dann da nicht bekannte Verletzungen und so. Also, was man da auch hört, ich meine, vielleicht kennt man hier den YouTuber Gamer Brother, steht für mich für Schalke durch und durch. Repräsentiert vielleicht nicht die Kurve, aber hat halt so das Knowledge, so
Ja,
das
auf
Ding.
jeden Fall.
Und was der da irgendwie über Seguin erzählt hat, irgendwie keine Arbeitsmoral und nur zum Training gekommen, weil er musste, um Geld zu verdienen. Aber eben halt war man jetzt froh, ihn los zu sein, war nicht der Rückhalt, nicht der Kapitän, den man gebraucht hat im Mittelfeld. Und eben jetzt der Wunschspieler von Stefan Leitl.
Richtig.
Genau.
Das.
Aber hat mit ihnen Flo zusammengearbeitet, war direkt mal verletzt am Anfang
Ja.
der Saison. Also,
Bleibt abzuwarten, was daraus entsteht.
also es ist einfach nur unglücklich, die Personalie Seguin.
Ja. Warten wir es ab, ne? Dann haben wir tatsächlich die ganzen ersten, zweiten Liga und dritten Liga-Teams einmal besprochen, beziehungsweise mal kurz angesprochen, auseinandergenommen. Dann habe ich jetzt noch eine andere Sache. Denn wir sind am Ende des Ganzen. Jetzt haben wir noch ein kleines Spielchen oder beziehungsweise habe ich noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Und das werden wir jetzt hier spielen. Das heißt lieber. Genau, das heißt lieber. Ich nenne dir jetzt einen Verein beziehungsweise eine Sache und du musst sagen, was du lieber wärst oder für was du dich lieber entscheiden würdest. Ich fange einfach mal an und du sagst immer das, was du. Okay. VAR oder RB Leipzig?
VR.
VAR oder Bayern?
VR.
VAR oder Dortmund?
Immer noch VR.
VAR oder Union Berlin?
Nee, sorry, Union, ihr seid's nicht. VR.
VAR oder 1860 München?
Oh, da bin ich bei 18.
1860 München oder Ingolstadt?
1816.
1860 oder Hansa Rostock?
1860.
Hans 1860 oder Dynamo Dresden?
Sorry, Dresdner, ihr habt geile Fans, aber 1860.
1860 oder HSV?
1860.
1860 oder Saarbrücken?
Oh, schwierig, aber da bleibe ich auch bei 1860.
1860 oder Schalke 04?
Weiterhin 1860.
1860 oder Energie Cottbus?
Nee, Cottbus ist es auch nicht, die Löwen.
1860 oder Werder Bremen?
1860.
1860 oder Arminia Bielefeld?
Bielefeld.
Bielefeld oder Liverpool?
Bielefeld.
Bielefeld oder PSG?
Bielefeld.
PSG oder die alte Dame aus Italien? Juventus
Juventus.
Turin.
Nein, bleibe ich bei Juve.
Juve oder Salzburg?
Salzburg.
Salzburg oder Al-Nassr?
Nee, Salzburg.
Salzburg oder Ajax?
Ajax ist ein guter Verein.
Ajax oder Real?
Real.
Real oder Ajax?
Real.
Real oder 1860?
U1860.
Okay, und Real oder VAR?
Real.
Okay.
Bei Real. Real Madrid.
Dann
Das vielleicht auch.
haben
Ja.
wir das auch endlich mal geklärt. Dann haben wir noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Hier ist eine Schale voller, ich sag mal, Kugeln. Ich hoffe, man hört's. In jeder Kugel befindet sich ein Bundesligist, also einer der 18 Bundesligisten oder einer der 18 Zweitligisten.
Ja.
Ich zeige dir jetzt was und du machst dir deine Aufstellung Aber du darfst nur einen Spieler nehmen aus diesem Verein.
Also ich muss dann immer einnehmen.
Du musst immer einen nehmen. Und den darfst du immer nur, darfst dann halt immer nur einen Spieler daraus nennen. Von der
Ja.
aktuellen Saison.
Alles klar.
Er hat jetzt von mir eine Aufstellung mit einem 4-2-2-2 bekommen. Und ich würde sagen, Elias, du darfst anfangen. Falls du nicht weißt, wer spielt, ich habe eine Liste hier für dich. Die zeige ich dir dann immer sehr gerne. Und du sagst einfach, welcher Verein dann drinnen steht. Du fängst bitte mit dem Torwart an.
Dem Torwart. Das heißt, ich muss jetzt den Torwart von dem Verein quasi.
Genau.
Da haben wir leider Red Bull als erstes.
Bull als erstes. Dann nenn mir bitte jetzt einen Keeper, den du bei Red Bull für dieses Team nehmen würdest.
Ja, dann natürlich Peter Gulaschi.
Alles klar. Dann haben wir das als Torwart. Dann fangen wir an mit dem linken Verteidiger.
1899 TSG Hoffenheim.
Die Hoffenheimer. Dann nennen wir bitte daraus einen Abwehrspieler.
Ich glaube, da gehe ich mit Akpoguma.
Mit Akpoguma. Alles klar, dann haben wir das. Dann suchen wir zwei Innenverteidiger.
Union Berlin.
Von Union Berlin.
Da gehe ich mit, brauche ich gar nicht gucken, mit Leopold Querfeldt.
Alles klar. Können wir auch mal hier. Zack, zack. Einmal durchmixen und der nächste Verein steht schon in der Hand.
Also bis jetzt habe ich hier nur fürchterliche Vereine aus Hessen mitgezogen. Ist am besten noch hier Rostock.
Nicht
Und es
dabei.
wird die SV
Von
Elversberg.
Elmsberg wollen wir jemanden. Dann nenn mir bitte von dort jetzt einen Innenverteidiger.
Oh, der spielt, glaube ich, nicht. Ah, doch, Le Joncourt.
Alles klar. Dann der nächste ist der Rechtsverteidiger. Von welchem Verein?
FC Magdeburg.
FC Magdeburg. Da brauchen wir den Rechtsverteidiger.
Boah, Magdeburg kenne ich mich überhaupt nicht aus, muss ich gestehen.
Wir mal, was wir hier haben.
Gehe ich, glaube ich, mit, weil ich ihn dem Football Manager damals verpflichtet habe, mit Markus Mathiesen.
Alles klar. Perfekt. Dann suchen wir den Sechser.
Dynamo Dresden.
Von Dynamo Dresden.
Also es ist hier eine super Auswahl, die ich kriege.
Das ist, wie gesagt, das sind alle Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga drin.
Spielt bei Dresden noch der Kade?
Julius Kade nicht.
Ah, schade.
Glaube ich. Ich gucke, nee.
Auch Dresden ist ein Kader total offen, wie man dann eigentlich nimmt. Dann gehe ich mit Nils Fröhling, ehemaliger
Alles
Rostocker.
klar. Dann Nils Fröhling auf die 6 und rechts daneben spielt
Der Fortuna aus Düsseldorf.
der Fortuna aus Düsseldorf.
Also bisher hat mich hier nicht so das Glück erwischt, muss ich sagen.
Wer soll rechts daneben sein? Von Fortuna Düsseldorf.
Ich finde Appelkamp eigentlich ganz cool.
Hinter Appelkamp. Alles
Ja.
klar. Wer wird denn links dann so den Flügel des Mittelfeld,
Die
den
Spannung
linken?
steigt. Auch Düsseldorf wäre ein Verein, den man aus Hertha-Sicht jetzt nicht so mag. Ich erinnere da an die Relegation. Arminia Bielefeld.
Arminia Bielefeld. Wer wird's denn da sein? Weil Bielefeld hatten wir heute als Thema. Ich glaube, wir brauchen nichts weiteres dazu sagen. Unfassbarer Verein. Und wer darf da links spielen?
Ja, ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich entscheide mich für Mal Korbos. Ist eigentlich ein Spieler, den ich auch sehr feiere.
Alles. Und auf der rechten Position?
Ich hoffe jetzt natürlich auf den Herr, auf Hertha oder den KSC. Greuther Fürth, auch so ein nichts aussagender Verein. Aber mich erwischt sie auch nur mit Zweitligisten, muss ich sagen.
Gerade ja.
Oh, ein sehr dünn besetzter Kader, aber ich glaube, mit Julian Green kann man immer gehen, oder?
Alles klar. Dann gehen wir mit einer USA-Flügelmannschaft.
Ja.
Ist absolut in Ordnung. Jetzt brauchen wir nur noch die Stürmer.
So, mal schauen. Vom ersten FC Kaiserslautern.
Kaiserslautern, mit wem gehst du damit?
Auch wirklich einen sehr starken Kader. Ich glaube, da gehe ich mit Farideh
Alles klar. 24 Jahre alt und
Ex-Frankfurter.
sechs, ja, genau.
Und jetzt der zweite Stürmer,
Der
ne?
zweite Stürmer und der letzte.
Der zweite Stürmer kommt von der SV Darmstadt.
Darmstadt. Der nächste Zweitligaverein. Wen nimmst du da mit?
Darmstadt hat auch echt einen interessanten Kader, muss ich sagen. Natürlich, Isaac Liedberg wird vielleicht auch Torschützenkönig dieses Jahr. Den muss man mitnehmen.
Alles klar. Dann nehmen wir den mit. Und dann kommen wir auch langsam zum Ende, weil wir sind tatsächlich schon über unserer Zeit seit längerem. Das sollte auch eigentlich gar nicht so lange gehen, aber die erste Folge, daran kann man sich immer orientieren. Elias, es hat mir große Freude gemacht. Wir hören dich auch bald nochmal. Und zwar
Ja.
dann zusammen mit einem Kollegen von dir. Worum wird es da gehen?
Genau, also es wird um Bier und Blitzer gehen. Was ist Bier und Blitzer? Zusammen mit einem guten Freund von mir, der auch gerade tatsächlich neben mir sitzt, liebe Grüße an Leon an der Stelle, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, uns vor Blitzer zu setzen, das ins Internet via TikTok zu streamen und immer, wenn einer geblitzt wird, ein Bierchen mit Bierchen anzustoßen, einzutrinken und so quasi die Stadt vielleicht ein bisschen sicherer zu machen, als auch quasi so ein neues Hobby zu entdecken. Genau.
Alles klar, wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich, Elias. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke
Das
dir
war's
auch.
für heute. Bleibt sauber. Generation Deutschland hat immer offene Worte. Haltet also Ausschau, falls ihr mal was sagen wollt in unserer Instagram-Story. Folgt uns auf Instagram, TikTok und abonniert oder beziehungsweise folgt diesem Channel hier auf eurem Lieblings-Musik-Stream-Anbieter. Ich würde sagen, habt einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche. Haut da rein.
Ciao,
Bis
ciao.
dahin. Ciao.